Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in 2. Mose 14, die Verse 1 bis 14. Wer eine Bibel dabei hat, ist eingeladen, ihn mit aufzuschlagen und mitzulesen. 2. Mose 14, die ersten 14 Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich vor Pichariot lagern, zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Baal Zephon, sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israel sagen: Sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass sie ihn nachjagt, und ich will mich am Pharao und seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk, und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an, und er nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit, und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihn die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pihariot gegenüber Baal Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir nicht schon im Land in Ägypten diese Worte gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Herrn, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Es gibt Situationen in unserem Alltag, in denen fühlen wir uns unwohl, die sind uns unangenehm. Es sind Situationen, in die möchte man am liebsten gar nicht hineingeraten. Für den einen oder anderen ist es vielleicht die Straßenbahn oder Busfahrt und es steigt eine Gruppe halbstarker Jugendlicher ein, die etwas pöbeln und man fühlt sich nicht mehr so wohl. Andere reden nicht gern vor großen Menschenmengen und halten nicht gern Referate oder stellen die Projekte, die sie in der Firma vorzustellen haben, nicht gerne vor. Obwohl wir solche Situationen unangenehm finden und jeder von uns kennt solche Situationen aus seinem eigenen Leben, meistern wir diese Situation. Mal gut, mal schlecht und wir kommen irgendwie durch. Aber dann geschehen Dinge in unserem Leben, da denken wir uns, wie soll das enden? Manchmal geraten wir in Situationen, die uns einfach überfordern, die uns Angst machen und die uns zum Verzweifeln bringen. Und die uns manchmal so weit treiben, dass wir alles hinwerfen wollen. Vor circa 2 Monaten habe ich mit einer Schülerin gesprochen, die gerade ihr Abitur macht. Und sie hat Biologie als einen ihrer Kurse gewählt. Und in Biologie wird natürlich auch heutzutage Evolution gelehrt. Und der Lehrer hat gleich zu Beginn gesagt, es gibt so verrückte Leute, die glauben noch, dass die Erde in 6 Tagen geschaffen wurde, und sie hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat sich als eine geoutet, die den biblischen Schöpfungsbericht für zuverlässig hält. Und seit diesem Tag wird sie im Biologiekurs gemobbt. Aber sie wird nicht von den Schülern gemobbt, sie wird von dem Lehrer selbst gemobbt. Der Lehrer versucht, sie immer wieder lächerlich zu machen und versucht zu zeigen, dass Kreationismus längst überholt ist oder dass Evolution eigentlich die wissenschaftliche Methode ist, die schon längst bewiesen ist. Wenn man in so einer Situation ist, dann denkt man sich irgendwann, ich habe keine Lust mehr. Man sitzt anderthalb Jahre in diesem Biologiekurs und muss sich immer wieder vom Lehrer anhören, dass man eigentlich blöd ist. Und irgendwann kann man an die Situation kommen, dass man keine Lust hat und alles hinschmeißt. Dass man sagt, ich habe keine Lust mehr auf diesen Biologiekurs, ich habe keine Lust mehr, mein Abitur zu machen. So Situationen lähmen einen dann in den ganzen anderen Bereichen auch oft. Und der heutige Predigttext beschreibt ein Erlebnis vom Volk Israel, wo das Volk so weit war, dass sie keine Lust mehr hatten. Dass sie alles hinschmeißen wollten. Es ist gerade aus Ägypten ausgezogen, durch eine hohe Hand, wie es in Vers 8 heißt. Und das Volk hat miterlebt, wie diese ganzen Plagen über Ägypten kamen. Sie haben miterlebt, wie in einer Nacht in Ägypten alle Erstgeburt gestorben ist. Und sie wurden bewahrt, weil Gott sie bewahrt hat. Und sie sind ausgezogen und sind befreit worden aus dem Land der Sklaverei und stehen vor dem Schilfmeer. Und an dieser Stelle vor dem Schilfmeer setzt unser Text ein. Und ich denke, dass unser Text uns zeigt, warum wir in schwierigen Situationen trotzdem gelassen sein können. Dass er uns zeigt, dass es nicht an uns liegt, sondern dass es an Gott liegt, dass die Situationen gemeistert werden. Und dass wir den Trost darin finden können, dass Gott seine Ehre sucht. Dass Gott bemüht ist, verherrlicht zu werden. Und deshalb soll die Predigt auch den Titel halten, Trost durch Gottes Ehre. Und wir finden vier Punkte, die uns dahin führen sollen. Der erste Punkt wäre, Gott plant mit Details. Der zweite Punkt, Gottes Plan wird ausgeführt. Der dritte, menschliche Reaktion. Und der vierte Punkt, Gottes Plan kommt zum Ziel. Gott plant mit Details. Wenn wir die ersten vier Verse betrachten, da sehen wir, wie Gott Mose genau sagt, was er vorhat und was geschehen wird. Und er offenbart Mose, was passiert, und er offenbart Mose, was das Volk tun soll. In Vers 2 lesen wir, dass das Volk umkehren soll. Und das hebräische Wort bedeutet sich wenden, zurückkehren. Also sie sollten sich um 180 Grad drehen und zurücklaufen in eine Richtung, von der sie eigentlich gekommen sind. Und an dem Ort, an dem sie schon vorbeigelaufen sind, sollen sie sich dann lagern. Und dieser Ort wird ziemlich genau beschrieben mit den Angaben vor Pichariot zwischen Migdol und dem Meer gegenüber vom Baal Zephon. Es ist schwierig, diese Ortsnamen heutzutage noch geografisch korrekt einzuordnen, weil manche Ortsnamen gab es früher einfach öfter und manche Ortsnamen oder Orte gibt es heute nicht mehr oder kann man heute nicht mehr wirklich rekonstruieren. Was man aber sagen kann, ist, dass die Bedeutung dieser Worte immer mit etwas Großem verbunden war. Pichariot, kann man davon ausgehen, war wohl eine pharaonische Grabstätte. Und allein die Tempel beweisen, dass die Ägypter für ihre Pharaonen nicht gerade kleine Gräber gebaut haben. Migdol hat den Anklang von einem großen Gebäude oder großen Türme. Also es kann eine Wehranlage der Ägypter gewesen sein, die sie ausgelagert hatten. Und Baal Zephon war wohl ein Ort, wo ein Baalstempel stand. Also es war ein Ort des Götzenkults. Und es ist interessant, wenn man bedenkt, was wir in Vers 3 lesen, wo es heißt, denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Sie irren im Land umher. Schließlich hat Gott zu ihnen gesagt, kehrt um, lauft wieder zurück an diesen bestimmten Ort. Und an diesem bestimmten Ort waren sie im Prinzip eingekesselt von großen Gegenden, von Erhöhungen, wo sie nicht raus konnten. Und dann wird der Pharao sagen, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und jetzt kommt der entscheidende Vers in diesen ersten vier Versen, nämlich der Vers 4. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und dieser Vers ist in zweierlei Hinsicht interessant und entscheidend für den gesamten Text. Zunächst sehen wir, dass Gott in die Geschichte aktiv eingreift. Obwohl wir hier im Bibeltext vorliegen haben, beschäftigt sich der Text doch mit Politik. Es geht im Verlauf des Textes weiter darum, dass der Pharao für den Krieg aufrüstet. Und hier in diesem Vers 4 sehen wir, wie Gott aktiv politische Entscheidungen lenkt. Gott sagt zu Mose, und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt. Es ist interessant, es hier zu lesen, es ist also Gottes Plan, das Herz des Pharaos zu wenden, das den Israeliten nachjagt. Man müsste hier und später im Vers 8 eigentlich auch mit verhärten übersetzen. Das Wort könnte von verschiedenen Wortwurzeln kommen im Hebräischen, aber die haben immer was mit hart sein, verhärten zu tun. Und interessant ist, dass dieses Wort zum Beispiel bei Josua auch positiv verwendet wird. Josua wird aufgefordert, sei mutig und stark. Also da steht für stark das gleiche Wort. Also es geht darum, dass der Pharao oder das Herz des Pharaos verhärtet werden soll. Es soll verhärtet werden gegen das Volk. So wie schon in den Kapiteln zuvor, während den Plagen, das Herz gegen das Volk verhärtet wurde. Und es ist Gottes Plan, das Herz des Pharaos zu verhärten, damit er den Israeliten nachjagt. Gott lässt das ägyptische Heer gegen das israelische Arbeitervolk ziehen. Und das ist das Erste, was wir sehen können, dass Gott aktiv in die Weltgeschichte eingreift. Dass Gott aktiv Weltenherrscher lenkt. Er wirkt, dass der Pharao sich gegen Israel wendet. So wie damals die Geschichte von Gott gelenkt wurde, wird auch heute die Geschichte von Gott gelenkt und das mit einem Ziel. Und dieses Ziel lesen wir auch in Vers 4. Gott offenbart Mose, dass er das Herz verstocken wird, damit der Pharao Israel hinterherjagt. Und dann kommt der entscheidende Teilvers. Und ich will mich am Pharao und seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Gott ordnet das alles an mit einem Ziel. Seine Herrlichkeit. Er lässt das Volk umkehren an diesen bestimmten Ort, sich lagern. Er verstockt das Herz des Pharao, damit der Pharao hinterherjagt, um sich am Volk der Ägypter zu verherrlichen. Und das müssen wir verstehen, um den gesamten Text zu verstehen. Gottes Ziel ist es nicht, das Volk zu ärgern, um zu sagen, na, kehrt mal um, lagert euch dort und dann schauen wir mal, was ihr mit den Ägyptern macht. Sondern sein Ziel ist es, sich an den Ägyptern zu verherrlichen. Und das ist, zeigen uns die ersten vier Verse, wie Gott, es wird ins Detail plant, was geschehen wird. Er sagt Mose, was das Volk tun soll und sagt ihm sogar die Reaktion des Pharaos darauf. Bis dahin, dass der Pharao ihn hinterherjagt, damit Gott sich an ihn verherrlichen kann. Die Frage ist aber, warum berichtet uns Mose das? Heißt es jetzt, wir sollen uns zu Hause aufs Sofa setzen und warten, bis Gott uns seinen Plan offenbart? Bis Gott uns sagt, morgen sollst du zum Arbeitsamt gehen und fragen und dann wirst du diesen Beruf bekommen. Ich denke, Mose hätte diesen Bericht auch ohne die ersten vier Verse schreiben können und Gott hätte sich am Schluss trotzdem verherrlicht. Aber Mose möchte uns damit was zeigen, nämlich, dass Gott die Pläne macht und dass Gott die Pläne macht, der sie durch und sie durchführt. Sei es die Weltgeschichte im ganz Großen, sei es die Heilsgeschichte, sei es die Geschichte eines jeden Einzelnen oder die des heutigen Tages. Gott plant und macht mit Details. Er hat von der Route des Volkes über den Lagerplatz bis hin zur Verfolgung durch die Ägypter den Plan geplant und Mose sogar offenbart. Und natürlich lesen wir diese Verse auch, weil uns in diesen Versen der Plan Gottes offenbart wird. Das Ziel des Planes wird uns hier in diesen Versen gezeigt, nämlich, dass Gott sich verherrlicht durch seinen von vorne bis hinten durchgeplanten Plan. Und das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt, nämlich Gottes Plan wird ausgeführt. Wenn wir am Ende des Verses 4 lesen, dann heißt es, und sie machten es so. Nachdem Gott Mose mitgeteilt hat, was das Volk tun sollte, hat das Volk so gehandelt. Es heißt umgekehrt und hat sich an diesem bestimmten Ort gelagert. Interessant ist aber dann, was wir über den Pharao und seine Leute lesen. In Vers 5 heißt es, als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen, Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Dem Pharao wird berichtet, dass das Volk geflohen sei, obwohl der Pharao selbst in Kapitel 12 Mose und Aaron auffordert, mit dem Volk zu ziehen. Und interessant ist aber dann zu sehen, dass der Pharao und seine Knechte merken, dass es eine schlechte Idee war, das Volk ziehen zu lassen. Und es verwundert nicht, weil im Prinzip hat der Pharao sich ins eigene Fleisch geschnitten, denn das Volk Israel war ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor im Land. Wenn wir in 5. Mose 10, 22 lesen, als deine Väter zogen nach Ägypten hinab mit 70 Seelen, aber nun hat dich der Herr, dein Gott, so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass während der Wüstenwanderung, bevor das Volk vor dem Land Kanaan stand, noch mehrere Generationen geboren wurden. Aber wir können davon ausgehen, dass das Volk, das schon aus Ägypten auszog, wahrscheinlich aus mehreren tausend Männern bestand. Und diese Männer waren alles Arbeitskräfte, die mehr oder weniger kostenlos für den Pharao gearbeitet haben. Und diese Tausenden von Männern gehen dem Pharao jetzt ab. Und als der Pharao das realisiert hat, heißt es, dass sich sein Herz und das Herz seiner Knechte gegen das Volk Israel wandte. Und dann wird es spannend in den Versen 6 bis 9, wenn es beschrieben wird, was der Pharao daraufhin macht. Es heißt dann, und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwägen mit sich und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihm die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi Hariot gegenüber Baal Zephon. Jetzt macht der Pharao ernst. Wenn er das Volk nicht mehr haben kann, dann keiner. Und dann auch kein anderer Gott. Wenn wir jetzt vorerst mal die Verse 6 bis 7 betrachten, dann sehen wir, dass der Pharao eigentlich nicht vorhatte, nochmal diplomatisch mit Mose zu verhandeln. Mose war immer wieder zum Pharao gekommen und hat ihn gebeten, das Volk ziehen zu lassen. Und da hatte der Pharao eigentlich schon nicht das Ziel gehabt, das Volk ziehen zu lassen. Und jetzt lesen wir in Vers 6, und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Eigentlich steht hier Wagenzug, also wahrscheinlich hat der Pharao seinen speziellen königlichen Wagenzug, der besonders schön geschmückt war, vielleicht auch stabiler als alle anderen Wagen waren, vorbereiten lassen und ist mit seinem Volk gezogen. Und dann heißt es in Vers 7, er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Eigentlich steht hier wörtlich auserwählte Streitwagen. Und dieses Wort steht auch da, wenn es um das auserwählte Volk Gottes ging. Also es ging wirklich um besondere, spezielle Streitwagen, die vielleicht besonders stabil waren, besonders schnell, besonders wendig. Und dann nahm er zu diesen 600 auserlesenen Streitwagen noch alle restlichen Streitwagen mit. Wir wissen nicht, wie viele es waren, aber wenn schon 600 spezielle Streitwagen existiert haben, kann man davon ausgehen, dass noch wesentlich mehr normale Streitwagen in Ägypten vorhanden waren. Er hat also seine gesamten fahrenden Truppen mobil gemacht, um dem Volk Israel hinterherzujagen. Und er hat diese mobilen Truppen dann auch noch aufgerüstet. Er hat Wagenkämpfer auf jeden gestellt. Und dabei handelt es sich wohl um einen Dritten. Also das hebräische Wort heißt, und einen Dritten auf jedem. Also normal hatte der Wagen einen Lenker und einen Kämpfer und der dritte Mann war vielleicht ein Schildträger oder noch ein extra Kämpfer. Also er hat auf jeden Fall seine Streitwagen nochmal mobilisiert und extra aufgerüstet. Und wir sehen daran, dass der Pharao es ernst gemeint hat. Der Pharao hatte nicht das Ziel, mit Mose zu verhandeln. Er wollte sich rächen. Wenn das Volk nicht mehr in Ägypten dient, dann sollte es sterben. Und dann lesen wir diesen interessanten Vers 8, wo es heißt, und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. Bis jetzt haben wir gesehen, wie der Pharao aufgestockt hat, wie der Pharao seine Truppen mobil gemacht hat und bereit war, hinterherzujagen. Und jetzt lesen wir, dass der Herr das Herz des Pharao verstockte. Und das ist eine spannende Aussage, die innerhalb der bibeltreuen Christen immer wieder diskutiert wird. Dann wird auch gesagt, naja, der Herr hatte nicht das Herz verstockt. Schließlich hat der Pharao ja schon vorher aufgerüstet. Und der Pharao hat auch, eigentlich war er vorher schon verstockt und es soll nur die Hartherzigkeit des Pharaos präsentieren. Und man versucht Gott damit irgendwie in Schutz zu nehmen, dass er nicht dafür verantwortlich wäre, obwohl man es gar nicht muss. Und indem man das so macht, beraubt man Gott seiner Souveränität. Die Sache ist, dass hier steht, dass Gott das Herz des Pharao verstockt hat und dann müssen wir es auch annehmen. Und eigentlich dürfen wir es annehmen, weil in dieser Tatsache ein Trost steckt. Wenn wir nochmal zu Vers 4 zurückspringen, lesen wir: Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihn nachjagt. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. In Vers 4 sagt uns Gott, dass er das Herz des Pharaos mit einem Ziel verstockt, nämlich sich an dem gesamten ägyptischen Heer zu verherrlichen. Und deshalb ist es ein Trost zu sehen, dass es Gott ist, der dann in Vers 8 auch das Herz wirklich verstockt. Dadurch sehen wir, dass Gottes Plan aufgeht. Würde die Verhärtung vom Pharao ausgehen, wäre Gott von Menschen abhängig. Dann müsste Gott hoffen, dass der Pharao so verärgert wird, dass er dann letztendlich nachjagt. Aber Gott ist eben nicht von Menschen abhängig. Er ist souverän, er ist der Herrscher über Himmel und Erde, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist unser Trost, dass wir wissen, dass Gottes Plan zu Ende geführt wird. Wie wir auch in Philipper 1, Vers 6 lesen, dass er das gute Werk, also die Erlösung in uns begonnen hat. Diese Erlösung wird er auch vollenden bis zu dem Tag Jesu Christi. Und der Trost, der uns in Vers 8 begegnet, wird durch den zweiten Teil des Verses bestätigt, wenn wir lesen, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. Man könnte den Vers leicht negativ verstehen, dass man sagt, na, jetzt sind sie doch schon durch Gottes Hand ausgezogen, warum schickt er jetzt den Volk noch die Ägypter auf den Hals? Aber eigentlich steht hier, und, beziehungsweise aber, die Söhne Israels zogen unter einer hohen Hand aus. Es geht also nicht um eine Anklage, es soll vielmehr zeigen, dass obwohl die Israeliten, die Ägypter hinter den Israeliten herjagen, sind sie doch von Gott hinausgeführt worden. Sie stehen trotzdem noch unter Gottes Schutz und die Ägypter können ihnen nichts antun. Und der Trost, den uns Vers 8 gibt, steckt in der Souveränität Gottes. Er ist es, der dem Pharao das Herz verhärtet, sodass er dem Volk nachjagt. Und wir wissen, dass er dies tut, damit sein Plan vollendet wird. Und obwohl der Pharao hinter dem Volk herjagt, lesen wir auch, dass das Volk trotzdem unter dem Schutz Gottes stand und unter dem Schutz Gottes ausgezogen ist. Und dann lesen wir weiter in Vers 9, so jagten ihn die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hariot gegenüber Baal-Zephon. Wenn wir nochmal zurückschauen auf Vers 4, sehen wir, dass Gottes Ziel hatte, sich am gesamten Heer des Pharao zu verherrlichen. Und jetzt in Vers 9 wird uns gesagt, dass das gesamte Heer des Pharaos hinter den Israeliten herjagt. Wir sehen also, dass der Plan Gottes Stück für Stück ausgeführt wird. Israel soll umkehren und sich an einem bestimmten Ort lagern und sie taten es so. Und der Pharao wird denken, sie irren in der Wüste umher, die Wüste hat sie eingeschlossen und er nutzt diese Situation aus und rüstet das ganze Heer auf. Und Gott verstockt das Herz des Pharao, damit das gesamte Heer hinter den Israeliten nachjagt, damit sich Gott an dem gesamten Heer verherrlichen kann. Es scheint also alles nach Plan zu verlaufen. Alles scheint so zu laufen, wie man es sich wünscht. Und dann lesen wir in den Versen 10 bis 12 folgendes. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr. Und sie schrien zum Herrn und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir nicht schon in Ägypten diese Worte gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und hier sehen wir, eine typische Reaktion. Und das ist der dritte Punkt der Predigt, nämlich die menschliche Reaktion. Der Pharao jagt den Israeliten nach und holt sie ein. Und natürlich bemerken die Israeliten, dass sie verfolgt werden. Und in Vers 10 heißt es, sie erhoben ihre Augen und sahen, dass die Ägypter hinter ihnen herzogen. Vielleicht haben sie nur eine riesige Staubwolke gesehen, vielleicht war aber auch der Wagen des Pharaos so prächtig, dass man ihn aus Kilometern Entfernung gesehen hat. Und mit aller Wahrscheinlichkeit konnte es auch kein anderes Volk sein, was hinter den Israeliten hergejagt ist. Auf jeden Fall hatten sie jetzt ein Problem. Vor ihnen lag das Meer und hinter ihnen war das gesamte Heer der Ägypter. Während wir in Vers 8 noch lesen, dass die Israeliten durch eine hohe Hand ausgezogen sind, scheinen die Israeliten selbst hier davon nichts mehr zu sehen. Und die erste Reaktion, die das Volk hat, ist Angst. Und das ist in so einer Situation die typisch menschliche Reaktion, dass man Angst hat. Und das Volk geht zu Mose und beschwert sich, dass sie das jetzt erleben müssen. Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Es wäre ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und genau das ist menschlich. Wir sehen, dass die Situation über uns einstürzt und verzweifeln. Wir sehen, was auf uns zukommt und wollen am liebsten alles hinschmeißen. Und dann kommt der Gedanke, warum ich? Wenn die Situation über uns einstoßen, dann kommen wir sehr schnell ins Hinterfragen. Warum muss ich jetzt das erleben? Warum stößt das jetzt auf mich ein? Und das ist im Prinzip nicht schlimm, aber das Schlimme ist, dass aus diesen Hinterfragen ganz schnell eine Anklage entsteht. Und das ist das, was die Israeliten machen. Sie rennen zu Mose und beschweren sich. Du hast uns aus Ägypten geführt und jetzt das. Was ist das für ein Plan? Warum sollen wir jetzt in der Wüste sterben? Du hättest uns einfach in Ägypten lassen können, da wäre es uns besser ergangen. Und wenn man sich diese Anklage anhört, dann merkt man, dass sie eigentlich unüberlegt ist. Weil erstens war es ja gar nicht Mose, der das Volk rausgeführt hat, sondern Gott hat das Volk rausgeführt. Und zweitens hat Gott Mose berufen, weil das Volk ja zu Gott geschrien hat. Es ging ihm wahrscheinlich gar nicht so viel besser, wie sie hier jetzt behaupten. Das Problem des Volkes ist ein ganz anderes. Das Problem des Volkes ist, dass sie den Plan Gottes hinter dieser Situation nicht sehen. Das Volk lagert und vor ihnen ist das Meer und hinter ihnen sind die Ägypter und ringsum sind sie eingekesselt von Baalstempeln, Gebäude für ägyptische Pharaonen oder Wehranlagen und das Volk verzweifelt und sieht keinen Ausweg mehr. Und wie oft sind wir in dieser Situation oder wie schnell sind wir in dieser Situation, dass wir keinen Ausweg mehr sehen, dass wir keine Lust mehr haben, weil alles schief läuft. Wir stecken in einer Situation, die uns einfach überfordert und wir wollen alles hinschmeißen, weil wir eben den göttlichen Plan dahinter nicht sehen und oder nicht verstehen. Und in gewisser Weise ist die Reaktion des Volkes auch verständlich. Also schwer darauf zu hoffen, dass alles gut ausgeht, wenn man in dieser Situation steckt. Es ist nicht leicht, einfach alles hinzunehmen und abzuwarten, was passiert. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das Volk anfängt zu klagen. Die Frage ist, wie hätten wir in so einer Situation reagiert? Wie hätten wir reagiert, wenn wir vor dem Meer ständen und hinter uns ein Kriegsvolk hinter uns herjagt und wir nicht mal Waffen dabei hätten? Und wenn ich mich frage, wie ich in so einer Situation denke und reagiere, dann kann ich mich mit dem Volk identifizieren. Als ich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit nach Hause zu meinen Eltern gefahren bin, hatte ich ein Gespräch mit meiner Ältestenschaft. Und in diesem Gespräch habe ich erfahren, dass meine Ältestenschaft keine Lehre in der Gemeinde haben will. Sie hatten nicht vor, die Bibel irgendwie annähernd systematisch auszulegen. Und als ich dann gefragt habe, was mit Paulus Anspruch wäre, den gesamten Ratschluss Gottes zu verkündigen, war die Antwort, dass das nicht ihr Ziel wäre. Und damit haben sie einen Stein ins Rollen gebracht, der so weit gerollt ist, dass ich die Gemeinde verlassen musste, weil es nicht mehr tragbar war. Und in dieser ganzen Situation war es um Weihnachten neu herum, dass ich zu Hause war und mir gedacht habe, wieso? Wieso musste es so weit kommen? Wieso muss das jetzt geschehen? Ich war kurz davor, wieder zurück nach Hannover zu fliegen und habe mir gedacht, ich habe meine Weihnachtsferien zu Hause verbracht und habe mich eigentlich nur mit meinen Ältesten gestritten und geärgert und eigentlich waren die ganzen Ferien dadurch irgendwie ruiniert. Und das ist im Prinzip die gleiche Situation, in der sich die Israeliten fanden. Sie waren in einer Situation, die sie nicht verstanden haben und sie wollten alles hinschmeißen. Und sie fangen an, Mose Vorwürfe zu machen. Sie fragten ihn, warum er sie zum Sterben in die Wüste geführt hat. Und dann kommt eine Antwort, die man so nicht erwartet. Man hätte jetzt erwartet, rüstet euch, zieht in den Kampf, Gott steht auf eurer Seite. Aber in den Versen 13 und 14 sagt Mose einfach, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und das ist der vierte Punkt der Predigt. Gottes Plan kommt zum Ziel. Interessant ist, womit Mose das Volk auffordert, sich nicht mehr zu fürchten. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereiten wird. Mose verweist auf das, was kommen wird. Die Rettung, die kommen wird. Die Rettung, die der Herr bereiten wird. Alle Verfolger, die jetzt hinter euch herjagen, werdet ihr nicht mehr sehen in Ewigkeit. Und wir wissen, dass diese Geschichte daran endet, dass die Ägypter im Schilfmeer ertrinken. Und es ist deshalb interessant, weil seit der Überquerung des Schilfmeers Gott und die Führer des Volkes das Volk immer wieder an die vergangenen Taten erinnert haben, die Gott schon getan hat. Und das ist gut, denn die Dinge, die Gott für uns getan hat, die helfen uns, in die Zukunft zu blicken und in die Zukunft mit Hoffnung zu blicken und darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass Gott die Dinge gut führen wird. Und doch ist das Vertrauen auf die zukünftigen Dinge, auf die zukünftige Rettung Gottes aus der aktuellen Situation oder aus einem Kampf, in dem man schon seit Jahren steckt, ist es wichtig, darauf zu vertrauen und zu hoffen, dass Gott einen rausführt. Weil wenn wir nur wüssten, dass Gott schon gut gehandelt hat in der Vergangenheit, können wir daraus nicht die Schlüsse ziehen, dass er es auch unbedingt in der Zukunft machen wird. Wir können aber sagen, dass Gott es in der Zukunft tun wird, weil uns sein Wort es zusagt. So wie Mose dem Volk zusagen konnte, seht die Rettung, die kommt, so sagt uns auch die Schrift, dass uns alles zum Besten dient. Und jeder kennt Römer 8, Vers 28 und ich möchte bis Vers 32 lesen, wer aufschlagen will, darf es gerne tun, Römer 8, 28 bis Vers 32. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer kann gegen uns sein? Wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht mal verschont hat, er hat ihn für uns hingegeben, damit wir ewigen Zugang zum Vater erhalten haben. Mit Christus hat er uns auch alles gegeben. Das bedeutet nicht, dass wir alles erhalten, was wir haben wollen. Aber es bedeutet, wir haben alles erhalten, was wir benötigen, was für uns wichtig ist. Und das ist in erster Linie die Errettung und das ewige Leben, die Errettung von Sünden und die Gewissheit, dass wir ewiges Leben beim Vater haben werden. Es wird uns in der Bibel kein Luxus versprochen. Was uns versprochen wird, ist die Gewissheit, dass wir gerettet sind und dass Gott alle Dinge für seine Kinder zum Besten bringen wird. Und weil wir das wissen, können wir gewiss in die Zukunft blicken. Und weil Gott es schon mehrfach bewiesen hat, dass er zu diesen Verheißungen steht. Die Israeliten mussten sich komplett auf die Zusage Gottes verlassen. Mose gibt ihnen nur die Zusage, dass der Herr für sie kämpfen wird. Interessant ist, dass er sie zugleich auch auffordert, still zu sein. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. In Vers 4 lesen wir, dass es Gottes Ziel war, sich am Volk der Ägypter zu verherrlichen. Und anscheinend kann Gott sich am besten verherrlichen, wenn die Israeliten nichts tun, wenn sie still sind. Und wir wissen aus dem folgenden Bericht, dass die Taktik aufgegangen ist. Gott hat für das Volk gekämpft. Gott hat sich dadurch verherrlicht. Und wenn wir dann etwas weiter in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass diese Verherrlichung über die Grenzen Ägyptens hinausging. Wenn wir im Buch Josua lesen, dass die Hure Rahab die zwei Kundschafter aufgenommen hat, dann hat sie diese Kundschafter aufgenommen, weil sie davon gehört hat, wie Gott das Volk durch das Schilfmeer geführt hat. Gott hat sich über die Grenzen hinweg verherrlicht in dieser auswegslosen Situation. Und wenn wir diesen Abschnitt im Gesamtkontext des Auszuges lesen, dann fällt etwas auf, wenn wir Kapitel 13, Vers 17 lesen. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Gott hat das Volk absichtlich eine andere Route geschickt, damit sie es nicht gereuen auszuziehen, weil sie Kämpfen ausgesetzt wären. Und jetzt ist diese Reaktion des Volkes da. Sie wollen nicht mehr. Sie wollen eigentlich umkehren und sagen, Mose, wären wir doch in Ägypten geblieben, da wäre es uns besser ergangen. Und hierin sehen wir den Plan Gottes. Er hat sie extra auf diese Straße, nicht durch die Straße, auf der Straße, durch das Philisterland geführt, sondern hat sie an diesen bestimmten Ort geführt, wo sie eingekettet sind, wo sie nicht weg konnten, wenn sie von den Ägyptern verfolgt waren. Damit er sich am Volk des Pharaos verherrlichen kann, damit die Ägypter eben nicht fliehen können, sondern dass die Ägypter, damit die Israeliten nicht fliehen können, damit sie voll und ganz auf den Herrn vertrauen müssen. Und Gott hat seinen detaillierten Plan, dass das Volk Israel, Gott hat seinen detaillierten Plan, dass das Volk Israel und der Pharao führen diesen Plan Stück für Stück aus. Doch als die Israeliten in der menschlich aussichtslosen Situation stecken, wollten sie nicht mehr und fangen an zu klagen. Doch Mose fordert sie auf, still zu sein und auf den Herrn zu vertrauen, damit er zum Ziel kommt. Und genauso verhält es sich auch mit uns. Alles, was uns zustößt, gehört zum großen göttlichen Plan. Und wir wissen, dass der Herr mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, wie uns das Paulus im 1. Korintherbrief versichert. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist still zu sein. Das bedeutet nicht, dass wir uns alles gefallen lassen und dass wir immer auf uns einsprügeln lassen. Das bedeutet, dass wir nicht aufgeben sollen, dass wir nicht, wenn Gegenwind kommt, gleich den Kopf in den Sand stecken und die Segel streichen. Sondern, dass wir weiter treu unseren Dienst verrichten und unser Leben nach dem Wort Gottes ausrichten. Weil wir wissen, dass alles, was uns zustößt, kann uns nichts antun. Wie Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. So Sätze sind immer leicht gesagt, aber schwer getan. Es war für das Volk Israel nicht leicht und es ist auch für uns nicht leicht. Doch wir werden aufgefordert, Gott für uns kämpfen zu lassen. Sobald wir versuchen, die Dinge in die Hand zu nehmen, beginnen wir das Ganze aus dem menschlichen kleinen Rahmen zu sehen und versuchen aus dieser kleinen menschlichen Perspektive heraus zu handeln. Doch das kann dem Plan Gottes nicht gerecht werden. Nicht umsonst lesen wir in Römer 11, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Unsere Aufgabe ist es nicht, Gottes Wege ins Detail zu verstehen. Wir sind aufgefordert, im Wort Gottes zu studieren und wir sollen uns bemühen, Gott immer mehr kennenzulernen und zu verstehen. Und doch müssen wir in dem Bewusstsein leben, dass wir nie Gottes Ratschluss ganz verstehen werden. Unsere Aufgabe ist es nicht, Gottes Wege ins Detail zu verstehen. Unser Trost liegt darin, zu wissen, dass Gott den Plan ins Detail geplant hat. Und dieser Trost, und mit diesem Trost können wir in die Situationen, die über uns einstürzen, blicken und wir können diese Situation gelassen ins Auge sehen, weil wir wissen, dass Gott zu seinem Ziel kommt und weil wir wissen, dass Gott dadurch, dass wir auf ihn vertrauen, seine Ehre erhält. Amen.